Ja, in unserem Gang durch das Markus-Evangelium sind wir in Kapitel 7 angelangt, und zwar die Verse 21 bis 37. Und das Thema heißt hier Hilfe für Hilflose. Und das ist nicht nur, denke ich, das Thema von dieser Predigt, sondern auch ein Motto, welches der Herr Jesus über sein ganzes Leben schreiben könnte. Er kam, um Hilflosen zu helfen. Dass dies nicht immer so geschah, wie sich auch Menschen das so vorgestellt haben, das ist natürlich eine andere Sache. Also das ist tatsächlich immer wieder auch in der Heiligen Schrift zu finden. Aber grundsätzlich hat der Herr Jesus jeden, den er auch begegnet hat, auch großen Segen gebracht. Schauen wir uns erst einmal an, in welcher Gegend unser Herr mit seinen Jüngern war. In Kapitel 6 vom Markus-Evangelium wird berichtet, dass er seine Jünger aufgefordert hat, über den See zu fahren. Das ist hier unten das Galiläische Meer, so wird es hier genannt. Und die Jünger erleben dann, wie der Herr im Sturm zu ihnen auf dem Wasser entgegenkam. Danach waren sie in der Gegend von Genezareth, und dann kamen auch die Pharisäer von Jerusalem und diskutierten mit dem Herrn über die Reinigungssitte bezüglich des Essens. Und in diesem Zusammenhang heißt es dann auch, was der Herr Jesus auch sagte, das ist eine revolutionäre Aussage eigentlich gewesen: Hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und wenn jemand Ohren hat zu hören, der soll jetzt hier mal ganz genau zuhören. Und diese Worte stellten quasi das ganze System der Pharisäer auf den Kopf, die vor allem auf das Äußerste schauten. Und nun scheint es so, dass der Herr sogar für eine Zeit Israel verlässt, um ins Land der Phönizier zu gehen, und zwar in die Gegend von Sidon und Tyrus. Es könnte sein, dass seine Worte zu großen Widerstand hervorgerufen haben, und zum anderen könnte es auch sein, dass der Herr Jesus gerade dort in diesem Gebiet eine Begegnung haben soll, die allen zeigt, dass Gott zuerst den Juden, aber dann auch den Heiden helfen wird. Also steigen wir mal in den Bibeltext ein, und ich lese ab Vers 24. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr. Und konnte doch nicht verborgen bleiben, denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Welches Haus? Vers 24, nun, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sollte dieser Ort ein Versteck sein, also er soll als Versteck dienen. Das gelingt aber nicht, haben wir gesehen. Die griechische Frau, deren Tochter in großer Not war, hat von Jesus gehört. Sie kam aus Phönizien, dieses Gebiet gehört eben zur römischen Provinz Syrien. Wir sehen hier auch, dass ein unreiner Geist, also auch ein Dämon ist. Diese Worte kann man austauschen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn ein Familienmitglied besessen ist. Aber eines ist sicher, die besessene Person sowie die ganze Familie leiden darunter sehr. Ich habe mir hier die Frage gestellt, wie kann eigentlich ein Dämon Besitz von einem Menschen ergreifen? Nun, bei Judas war es klar, er folgte ständig dem Bösen und ließ sich nicht warnen. Und als Höhepunkt der Ablehnung gegen Jesus, da kam es zu Folgendem. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot heißt, genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war, und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Ja. Also, dann berichtete der Herr Jesus, dass man sein Haus, beziehungsweise das heißt sein Leben, grundsätzlich für Geister auch geschlossen halten soll. Es gibt also eine Öffnung für Geister. Hier der Herr sagt, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städte und sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort. In 5. Mose, da werden auch verschiedene Dinge beschrieben, die eine Öffnung für Dämonen zur Folge haben. In Vers 10, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer, oder einer, der die Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die vor dir aus ihrem Besitz, also sie vor dir aus ihrem Besitz. Deshalb konnte zum Beispiel Israel auch, also die Juden, in das Land Israel gehen. Du aber sollst ganz an den Herrn, deinen Gott, dich halten. Und was ist der beste Schutz? Auch davon weiß der Herr Jesus zu berichten. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus rauben. Das bedeutet, wer den Herrn Jesus im Herzen trägt, bei dem kann sich kein Dämon aufhalten. Der Starke wird den Schwachen immer hinauswerfen. Er wird ihn binden. Nun, wie ist die Tochter, wie hat sie denn den Dämon bekommen? Naja, das ist ja nicht klar. Höchstwahrscheinlich war aber eigene Sünde im Spiel. Wir Menschen und somit, wir Menschen sind ja von Natur aus Sünder. Und wir sind uns manchmal gar nicht der Konsequenzen bewusst, was unsere Sünde auch anrichten kann. Und wenn wir in so spiritistische Zirkel oder sowas hineinkommen, und das Internet ist voll von Anleitungen solcher Sachen, dann brauchen wir Hilfe. Und wir brauchen Gott, und die Mutter braucht hier auch Hilfe. Und wie reagiert nun der Herr Jesus, als nun diese Frau zu ihm gekommen ist? Schauen wir uns den Text an. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Diese Reaktion stößt bei sehr, sehr vielen Menschen auf. Also, was habe ich da gelesen? Nochmal lesen. Stimmt, steht da. Wie kann Jesus so sprechen? Liebt Gott nicht alle Menschen gleich? Das bekennen wir doch. Gibt es also bei Gott doch ein Ansehen der Person, obwohl es in Römer Kapitel 2, Vers 11 steht, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person? Wie soll man das verstehen, dass diese Frau mit Hunden, das heißt mit unreinen Tieren, verglichen wird? Was soll sie in ihrer Not damit anfangen, dass Jesus noch fragt, ob es denn recht wäre, sie vor den Israeliten vorzuziehen? Denn diese hat er ja mit den Kindern gemeint. Und übrigens, Jesus selbst ist ja gerade vor den Juden geflohen. Er ist ja weg in das Nachbarland. In unserer Gesellschaft könnte diese Aussage des Herrn Jesus leicht den Vorwurf des Rassismus nach sich ziehen. Und bei all diesen Gedanken überlegte ich mir, wie der Herr denn mit Menschen umgegangen ist und was er dabei bezwecken wollte. Ich denke einmal an Maria und Martha, die zu ihm sandten wegen ihres todkranken Bruders Lazarus. Da heißt es, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und als er hörte, dass jener krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Also hier wird deutlich, Jesus liebt die Schwestern und kommt nicht. Was ist das? Oder erst dann, als Lazarus tot war, das waren Juden, seine Freunde. Oder wie war das bei Maria, seiner Mutter? In Johannes 2, da heißt es, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder bei dem königlichen Beamten, der für seinen todkranken Sohn fleht. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Was muss wohl der Beamte gedacht haben, als er diese Aussage von Jesus gehört hat? Er hat doch Schmerzen im Herzen. Ich könnte sicher noch einige andere Aussagen von dem Herrn Jesus anreihen, die zuerst sehr sperrig und vielleicht auch beleidigend klingen. Was hilft aber, diese Aussagen besser einzuordnen? Wir sollten davon ausgehen, dass der Herr Jesus ein Ziel damit verfolgt. Bei Maria und Martha wollte er den Glauben an ihn stärken. Er weckte Lazarus zu einem Zeitpunkt auf, dass niemand mehr damit überhaupt gerechnet hat. Bei seiner Mutter wollte er in einer ganz klaren Weise deutlich machen, dass er wirklich nur auf seinen himmlischen Vater hört. Und bei dem Beamten lenkte er das Augenmerk ganz auf den Glauben. Denn der Herr sagt zu ihm, dein Sohn lebt, geh nach Hause. Und der Mann ging. Und der Herr Jesus hat mit seinen Aussagen immer mehr vor, als nur die momentane Problemlösung. Er will nämlich Glauben wecken. Zu was führte die Aussage von Jesus bei dieser Frau? Sie sagt, die Hunde essen von dem, was vom Tisch runterfällt. Und was macht sie damit deutlich? Sie mandelt sich nicht auf. Sie bleibt, übrigens wie auch Maria, die Mutter von Jesus, sie bleibt wie sie demütig. Und diese Griechin erwartet, wie auch Maria, alles von Jesus. Es geht nicht nur um Rettung oder um Wunder, sondern es geht letztendlich um Glauben. Und dies lobt der Herr und rettet ihre Tochter. Ein Hilfloser, der zu Gott kommt, darf keinen Anspruch geltend machen. Jedoch darf er auf Gnade hoffen. Ja? Gott ist souverän. Er kann helfen, wie er will. Wir haben jetzt auch für Ruth gebetet und wir bitten auch, dass Gott ihr die Gesundheit gibt. Aber muss er das? Nein. Nun heißt es, und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Dieses Gebiet war hier anzusehen. Es war ein Städtebund, ein Verbund, der sich zusammengeschlossen hat, um sich gegen räuberische Feldzüge der Wüstenbeduinen zu schützen. Und diese Städte waren direkt Rom unterstellt. Dann schauen wir uns einmal die Sache genauer an. Es geht hier um den hilflos tauben Mann, auch eine sehr schlimme Krankheit. Um die geht es heute auch. Gottes Wort will jetzt wie durch eine Lupe einen Menschen wichtig machen. Und da heißt es: Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm: Ephrata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Ich habe mich auch gefragt, wie ist es wohl, taub zu sein? Am Morgen hört man den Wecker nicht, naja, für manche ist es ja ganz schön, können sie weiter schlafen. Aber man hört auch keinen Vogel, der ihn weckt. Man hört auch keinen Menschen, kein liebes Wort. Er kann sich bei dem Gespräch nicht beteiligen. Es ist eher störend. Ja? Kommt ja nicht mit, wenn er was reden will, aus dem Zusammenhang nicht mehr ganz so zu finden. Es ist sehr anstrengend in seiner Umgebung. Und er ist letztendlich einsam. Taub zu sein, ist grausam für einen Menschen. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Über jeden von uns Menschen heißt es: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Wer langsam immer schwerer hört, kann das etwas mitfühlen. Wer wirklich taub ist, muss damit leben, dass andere ihn nicht verstehen und dass er sich ihnen nicht verständlich machen kann. Sicher, die absolut notwendigen Dinge kann er schon deutlich machen, wie Essen, Trinken, aber seinen Kummer erzählen, Freude teilen, dass man einander versteht, er bleibt allein. Aber diese Mittellosigkeit gibt es nicht nur bei Menschen mit dieser Behinderung, also diese Mitteilungslosigkeit, dass man sich einander nicht mehr so versteht. Viele können sehr gute Ohren haben und eine ausgezeichnete Sprache und doch verstehen sie sich nicht. In der Ehe kann es Sprachlosigkeit geben, Eltern zu ihren Kindern auch und umgekehrt. Man redet nicht mehr miteinander und wenn, dann nur das Nötigste, wie, naja, was gibt's zu essen oder wann gehst du ins Bett oder ich gehe jetzt ins Bett. Wann hast du mit demjenigen, der dir familiär am nächsten ist, zuletzt über dein seelisches Befinden gesprochen? Wann hast du mit ihm über deinen Kummer und deine Freude geredet? Auch da gibt es einsame Menschen, obwohl physisch alles funktioniert. Nun, bei dem Mann im Bibeltext, da hat es tatsächlich mit dem Hören und mit dem Reden nicht geklappt. Wie geht's weiter? Wir lesen, Menschen bringen den Tauben zu Jesus. Und es ist immer gut, wenn man dort, wo man nicht mehr weiter kann, sich dann an Jesus wendet. Und Jesus soll ihn berühren. Und was macht Jesus? Und dabei sind mir 4 Punkte aufgefallen. Er nimmt ihn beiseite. Manches geht nicht in der Menge. Manches braucht Ruhe vor dem Trubel und der Geschäftigkeit. Und dann nimmt der Herr Jesus ihn beiseite, er schirmt ihn vor den anderen Menschen ab, um mit ihm allein zu sein. Wer heute beiseite genommen wird, soll sich nicht dagegen auflehnen. Es kann eine Chance für dein Leben sein. Das beiseite genommen werden kann auch unterschiedliche Umstände sein, wie zum Beispiel eine Krankheit oder eine seelische Not, die Gott zugelassen hat. Unglück oder aber auch durch Gedanken, wie zum Beispiel, wozu lebe ich überhaupt? Hat mein Leben ein echtes Ziel? Oder drehe ich mich immer wieder um mich selbst oder wie so ein Hamster im Rad? Ich werde immer älter, aber was soll denn danach kommen? Das beiseite genommen werden hilft, den Blick neu auf Jesus auszurichten und von ihm Hilfe zu erbitten. Also erstens, Jesus nimmt ihn beiseite. Zweitens, er kommt ihm ganz nah. Er berührt ihn dort, wo kein anderer ihn berühren darf, mit dem Finger und mit seinem Speichel. Dort, wo es höchst unangenehm ist. Der Herr Jesus hat keine Schwierigkeiten damit. Diese Berührung hilft zur Heilung. Nicht in magischer Weise, aber der Herr hat mit keiner Weise hier damit auch eine Anleitung gegeben, wie man Taubstumme heilen sollte. Was der Herr Jesus aber deutlich macht, ist dies: Um dich heilen zu können, muss ich dich dort anpacken, wo es dir unangenehm ist. Und genau das tut der Herr auch heute noch. Wir müssen zum Beispiel ihm unsere Schuld bekennen. Dazu die Frage: Können wir bei Gott wirklich heil werden, ohne dass wir unsere Schuld als Schuld bekennen und um Vergebung bitten? Können wir zu Gott nicht sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass? Mach mich heil, aber thematisiere nicht meine Sünde? Unmöglich. Jesus will ganz nahe kommen und dich dort berühren, wo die Not ist. Bei dem Mann waren es die Ohren und der Mund. Lass es geschehen. Lass Jesus dich ansehen in deiner Not. Erlaube ihm, deine Not auszusprechen und seine Finger auf deine Sünde zu legen. halte still und verteidige dich nicht. Suche auch nicht eine Ablenkung. Bleib jetzt beiseite und rede mit deinem Herrn. Das Dritte, er zeigt, dass er ihn liebt. Jesus seufzt. Er seufzt nicht, weil er nicht wusste, ob der himmlische Vater ihn hört und dann auch erhört. Es war kein Seufzer des Zweifels oder auch der Überlastung oder der Belästigung nach dem Motto, jetzt kommt der auch noch. Der Herr hat ihn zur Seite ja genommen, um sich mit ihm zu beschäftigen, hat sich Zeit für ihn genommen und sich ihm mitgeteilt. Nein, der Herr, der zum Himmel schaut und dort, wo der Vater wohnt, ja, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will, steht ja auch im Psalm 115. Und als er da seufzt, ist er im Gespräch mit dem Vater. Und es wird deutlich, wie quält und schlägt die Sünde den von Gott geliebten Menschen. Wie leidet der Mensch unter dieser Katastrophe, die bis ins Körperliche geht? Das Seufzen des Herrn Jesus ist Ausdruck seines Mitgefühls. Und der Herr erkennt von Neuem, wie notwendig es ist, den Weg zum Himmel für solche gebundene Geschöpfe zu öffnen. Und er spricht ein Machtwort. Ephata, tue dich auf. Er tut das, was kein Mensch tun kann, wozu kein Mensch fähig ist. Er hilft dort, wo ihm dann auch wirklich geholfen wird. Tu dich auf. Und der Taube konnte hören und richtig reden. Jesus besiegt hier an dieser Stelle, und zwar bei diesem Mann, die körperlichen Folgen eigentlich der Sünde. Denn Krankheit und Tod kamen mit dem Sündenfall ins Dasein. Das heißt nicht, dass dieser Mann jetzt besonders gesündigt hat, aber dass Krankheit und Tod in diese Welt hineingekommen ist, ist Folge der Sünde. Und Jesus heilt diesen Mann. Er spricht, tu dich auf, und die Ohren wurden aufgetan und die Zunge von der Fessel befreit. Und wie geht's weiter? Er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Oberflächlich betrachtet könnte man doch sagen, die Aktion ist ein voller Erfolg. Menschen bringen im Vertrauen ihre Kranken zu Jesus, er heilt diese und das Resultat ist Lob Gottes. Was will man denn noch mehr? Ist das genau, was Jesus will? Ist genau dies sein Ziel? Nun, bei dem Herrn Jesus kann man da nicht immer so sicher sein. Der ehemals Besessene, der ihm direkt nachfolgen wollte, es war ja vorher mal, hatten wir das in unserer Predigtreihe, der durfte es nicht. Und wie ist das jetzt? Jesus will doch bekannt werden. Deshalb raus auf die Straße und berichtet, was er doch Gutes tut. Wie heißt es hier im Text? Er gebot ihnen, es niemand zu sagen. Die Menge ruft laut, er hat alles wohlgemacht, Jesus heilt. Aber was möchte Jesus selbst? Er will nicht, dass man dies weiter sagt. Er sagt ausdrücklich, sagt es niemand. Dies tut er nicht in einem Nebensatz, den die Menschen vielleicht mal so überhört hätten. Nein, er spricht hier das mehrmals aus. Und je mehr er verbietet, desto mehr reden sie. Ist das nicht eine Katastrophe? Ja, wie verachtet man doch hier den Geber, indem man gerade das Gegenteil tut, was er möchte? Wie trägt man doch seine Nase so weit nach oben? Warum machen die Menschen dies? Warum handeln sie entgegengesetzt zu den Wünschen von demjenigen, der ihnen geholfen hat? Ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen so leben. Wir tun nur, was wir persönlich auch einsehen. Wenn uns ausreichend Gründe gegeben werden, können wir es dann auch tun. Anders nicht. Und Jesus hat nicht genügend Gründe geliefert. Er will doch als Messias gerühmt werden, oder? So kann man denken. Nur dann etwas zu tun, wenn man es einsieht, hat aber seine Schwächen. Zum Beispiel in der Kindererziehung. Im Kaufhaus kann man manchmal eine verzweifelte Mutter erleben, die ihrem Kind erklärt, warum es jetzt keine Gummibärchenpackung gibt. Warum? Selten habe ich da ein Kind erlebt, das durch Einsicht, ja, dann diese Süßigkeiten nicht mehr will. Habe ich eigentlich noch nie erlebt. Sicher brauchen Kinder Gründe, um etwas zu tun oder auch nicht zu tun. Aber es gibt auch Situationen, da muss einfach das Kind gehorchen, weil das der Papa und die Mama sagt. Das muss genügen. Und später, wenn das Kind gläubig wird, wenn wir gläubig sind, ja, dann gilt das Gleiche auch gegenüber unserem Gott. Sollen wir nur dem folgen, das wir verstehen und akzeptieren? Wer so lebt, lebt eigentlich im Ungehorsam. Deshalb die Frage, was will Jesus und warum tust du es nicht? Hat er dir nicht genügend Gründe geliefert, dass du es dann einsehen kannst und es dann erst tust? Ist Jesus dir gegenüber in der Erklärungspflicht, bevor er etwas von dir verlangen darf? Nun, diese Menschen, die tatsächlich Heilung von Jesus erfahren haben, da blieb die Heilung natürlich. Die so etwas vorweisen konnten, weil sie Jesus wirklich erlebten und er ihnen gegenüber auch barmherzig war, diese Leute waren aber ungehorsam, hartnäckig. Eine Heilung ohne oder ein anderes erlebtes Wunder sind somit lange kein Beweis, dass derjenige, der die Heilung oder dieses Wunder erlebt hat, dass der wirklich Jesus nachfolgt. Es ist eher ein Beweis der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Obwohl der Herr Jesus keinen Grund angegeben hat, warum er nicht will, dass man hier von ihm nicht weiter sprechen soll, ja, er zeigt danach, worauf es ankommt. Warum will Jesus eigentlich keine Praxis aufmachen? Warum will er nicht als hundertprozentiger Heiler berühmt werden? Die Großen Roms, Griechenlands und natürlich Israels hätten zu ihm kommen können, um sich von ihm kurieren zu lassen. Er hätte sehr berühmt werden können. Ja, die ganze damalige Welt würde ihm zu Füßen liegen. Ja, und stellen wir uns vor, dass dieser ewige Herr, der nicht stirbt, auch heute noch seine großen Heilungspraxis hätte, was wäre dann gewesen? Es gäbe kein Kreuz. Es gäbe keine Vergebung. Keine ewige Heimat. und keine wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Es gäbe all das nicht, was uns zur wirklichen Heilung dient. Die Welt wäre voller Gesunder, aber auch voller unerlöster Menschen. Menschen, die weiter ihr sündiges Leben führten und wenn sie nicht sterben, weil sie ja immer wieder Heilung erfahren, ewig hier auf der Erde von Gott getrennt wären. Ja, und was wäre, wenn sie alle ewig gesund blieben seit der Tätigkeit Jesus hier auf Erden? Na, diese egozentrischen Menschen hätten immer weniger Platz. Aber hier breche ich mal ab, diesen Gedanken. Wenn Christus eine Praxis eröffnet hätte, dann hätte er noch so viele Taube und Ohren dazu sprechen können, tu dich auf. Aber Jesus will mehr. Er will sein Ephata über dein und mein verpfuschtes Leben sagen. Er will dir einen Ausweg schaffen aus Sünde und Schuld. Er will Ephata sagen, tu dich auf über dein Grab. Ja? Er will es zum Himmel sagen, dass die Tür für Menschen aufgestoßen wird. Tu dich auf. Und das geht über sein Leben und Sterben am Kreuz. Wer nur Gesundheit will, der greift viel zu kurz. Jesus will Heilung. Diese Heilung ging nur über die Schmerzen und den Tod des Sohnes Gottes. Und noch etwas für uns zum Schluss. Wenn du krank bist, dann kannst und darfst du für deine Gesundheit beten, natürlich. Bitte aber auch dies, mein himmlischer Vater, wenn aber diese Krankheit mir zu innerer seelischen Heilung dient, dann lass sie mich annehmen. Wenn diese Not mir zur Heilung dient, dann hilf mir, nicht dagegen mich aufzulehnen. Gesundheit ist möglich, aber heil in Gott sein, gerettet zu sein, ist nötig. Amen.